Denkbar, der Wissenschaftspodcast über Intelligenz mit Annalena und Arthur.
Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Moment, warum ist hier so viel Staub? Einfach mal so ein bisschen in Staub hier vom Podcast runter. Ja, ihr hört richtig, es gibt mal wieder eine Folge vom Denkbar-Podcast und natürlich ist auch wieder Annalena dabei. Hi!
Hallo Arthur und hallo nach draußen.
Ich hoffe, niemand hat hier eine Stauballergie. Nein, aber alle Späßchen beiseite. Es hat ja auch gute Gründe, warum es jetzt längere Zeit keine Aufnahme gab. Bei uns war ganz schön viel Action dieses Jahr, kann man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte mein erstes Forschungsfreisemester. Das heißt, ich hatte das Sommersemester keine Lehre und konnte mich nur der Forschung widmen, was immer eine tolle Zeit ist, aber so ein bisschen die Schwerpunkte verschiebt. Und dann habe ich mir auch noch in meinem Forschungsfreisemester das Handgelenk gebrochen, was das Ganze noch etwas umständlicher gemacht hat. Ja, aber jetzt sind wir wieder, ich zumindest, in meiner Routine zurück und freue mich total, wenn wir hier auch wieder regelmäßiger für euch aufnehmen.
Dazu hat es ja auch ein paar Forschungsreisen, die dann natürlich es auch nochmal erschwert haben, einen Termin zu finden. Aber endlich haben wir mal wieder einen gefunden, sodass wir eine neue Folge euch als Weihnachtsgeschenk unter den Tannenbaum stellen können. Und diesmal wirklich, das war ja mit der letzten Folge auch schon der Plan, aber diesmal wird's was. Ich bin da zuversichtlich. Abgesehen davon hatten wir auch so ein bisschen Feedback bekommen, dass Leute mit der Soundqualität nicht glücklich waren. Wobei man da sagen muss, dass es nicht per se die Soundqualität war, sondern Datenverlust in der Aufnahme einfach. Und wir hatten vorher das Problem, dass du lokal auf deinem Rechner ja nicht aufnehmen konntest mit zum Beispiel sowas wie Audacity, deine Tonspur sichern. Und da haben wir jetzt einen Weg gefunden, hoffen wir. Schauen wir mal, wie es bei dieser Aufnahme klappt. Und ansonsten noch weitere Ideen, wie wir dann in Zukunft gewährleisten, dass das hier wieder alles Top-Sound-Quali ist, die sich dann jeder auch gerne in die Ohren reingießt oder keine Ahnung. Jetzt stolper ich an dem Bild, an der Metapher, die ich hier aufmachen wollte.
Eine Soundqualität, die Wohlklang für die Ohren ist.
Yes, das sollte der Plan sein und das wird auch schon hinhauen, da bin ich sicher. Aber das ist ein Problem für Zukunfts-Arthur, der sich da wahrscheinlich jetzt auch wieder den Augenrollen freut, was Vergangenheits-Arthur ihm da eingebrockt hat. Ich möchte mich viel lieber mit einer Frage beschäftigen, denn wir haben jetzt schon so viele Folgen aufgenommen. Wir haben Gäste gehabt und über deren Forschung gesprochen. Aber da habe ich eine Professorin vor der Nase und habe sie noch nicht einmal gefragt, Annalena, jetzt muss ich einfach mal wissen, worüber forschst du denn eigentlich, wenn du da schon dein besonderes Jahr dir gegönnt hast?
Ja, da fühle ich mich natürlich sehr geschmeichelt, dass du mich das fragst, Arthur. Und da rede ich natürlich sehr gerne drüber. Ich hoffe mal, dass diese Podcast-Folge jetzt nicht 2,5 Stunden dauern wird, weil das ist mal sehr gefährlich, Forscherinnen zu fragen, wozu sie so forschen. Aber vielleicht kann ich dir von einer ganz konkreten Studie erzählen, die wir in den letzten 1-2 Jahren durchgeführt haben. Es ist nämlich die Netzwerkstudie gewesen, die wir hier an der Uni Mainz erhoben haben.
Quasi ganz frisch aus dem Backofen, noch schön warm, die Studie. Was muss ich mir unter Netzwerkstudie vorstellen?
Man denkt vielleicht erstmal so an soziale Netzwerke oder so, da hat das aber tatsächlich gar nichts mit zu tun. In der Studie haben wir uns angucken wollen, inwiefern Gehirnnetzwerke, also die Verschaltung bestimmter Neuronen im Gehirn auf verschiedener Ebene, mit Intelligenz zusammenhängen. Und deswegen heißt die Studie die Netzwerkstudie, weil das ein bisschen ein griffigerer Name ist als strukturelle und funktionelle Konnektivität als neurokognitive Grundlagen der Intelligenz. Aber das haben wir uns angeschaut. Also wirklich, wie ist das Gehirn verschaltet und unterscheidet sich das zwischen intelligenteren und weniger intelligenten Personen?
Okay, wer da draußen den Zungenbrecher 10-mal hintereinander ohne Fehler aufgesagt bekommt, der kriegt von mir ein Freigetränk. Aber woran ich dann natürlich sofort denken muss, wenn ich höre, so dieses Verschalten von so einem Gehirn und neuronales Netzwerk oder generell Netzwerk, da bin ich natürlich schnell bei der AI. Heißt es, ihr schaut jetzt quasi rückwärts von der AI, wie ein Hirn funktioniert? Oder sehe ich da nur eine Verbindung, die keine ist? Oder wie geht man da überhaupt auch ran? Also wie erforsche ich so ein Netzwerk dann? Schneidet ihr Hirne auf? Also sorry, dass ich das jetzt ganz, ganz schmerzfrei so frage, aber es ist ja so das, was einem ins Hirn kommt in dem Moment.
Das ist dieser düstere Raum bei uns unten im Laborbereich, wo diese 3 großen Schlösser hängen, in denen du noch nie reinschauen konntest. Dort sind die aufgeschnittenen Gehirne. Nein, machen wir nicht. Also alle unsere Versuchspersonen, Grüße gehen raus, sind intakt, hoffe ich. Zumindest liegt es nicht an uns, wenn nicht. Und wir machen auch nichts mit AI oder mit künstlicher Intelligenz. Aber tatsächlich ist es so, dass die künstliche Intelligenz durchaus von menschlichen Gehirnen inspiriert ist. Also vielleicht hast du auch schon mal den Begriff neuronale Netze gehört im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Und das ist tatsächlich eine ähnliche Idee, dass man diese künstliche Intelligenzen so ein bisschen vom Gehirn inspiriert, sage ich mal, Dinge lernen lässt. Aber unsere Forschung hat jetzt erstmal mit künstlicher Intelligenz gar nichts zu tun, sondern wir schauen uns wirklich die neuronale Verarbeitung im Gehirn an, quasi live, wenn Menschen Aufgaben bearbeiten oder aber auch, wenn sie einfach nichts tun und entspannt da sitzen. Und da schauen wir uns auf zweierlei Art und Weise an. Zum einen mit dem Elektroenzephalogramm, mit dem EEG, wo wir unseren Versuchspersonen so eine Art Badehaube aufgesetzt haben, da die Elektroden dran angebracht haben und hier Ströme abgeleitet haben, während die eine ganze Reihe von einfachen Aufgaben bearbeitet haben. Und in der Studie waren wir auch am Uniklinikum hier in Mainz zu Gast und haben Hirnscans durchgeführt. Und da haben unsere Versuchspersonen ein MRT, Magnetresonanztomographie-Scan gemacht. Und damit können wir uns die strukturelle Konnektivität anschauen, also so Eigenschaften der weißen Substanz, die ganz unabhängig davon, ob Personen gerade irgendwie was mit ihrem Gehirn machen, schlafen, einfach da sind, also quasi wirklich so eine strukturelle anatomische Hirneigenschaft, die uns aber auch was über die Hirnnetzwerke aussagt.
Ja, das wäre jetzt auch tatsächlich eine Frage gewesen, auf die ich abgezielt hätte, weil ich könnte mir ja auch vorstellen, dass es auch super spannend ist, wenn ich von der Struktur oder dem Netzwerk des Hirns denke, dann frage ich mich sofort auch so Dinge wie, ob in bestimmten Altersbereichen bestimmte Teile des Hirns vielleicht anders aufgebaut sind. Also, dass der, weiß ich nicht, Hypothalamus, das ist nämlich das Einzige, was ich vom Gehirn gerade kenne. Ob der vielleicht in jungen Jahren größer ist, ich weiß leider gerade nicht mehr, was der macht. Von daher ist das jetzt natürlich ein bisschen blöd, der ausgerechnet den zu nehmen. Aber egal, ich ziehe das jetzt durch. Und im Alter halt schrumpft und so. Ne? Also, dass im Grunde die Form des Gehirns oder die einzelnen Bestandteile des Hirns vielleicht auch ihre Größe verändern in bestimmten Altersgebieten. Ist das auch sowas, was da beschaut wird, sag ich mal?
Also, um diese Wissenslücke erstmal zu schließen, der Hypothalamus ist so eine der wichtigsten Schaltstellen im Gehirn, der ganz viele elementare Funktionen übernimmt und in meiner Forschung tatsächlich jetzt gar keine Rolle spielt. Wir schauen uns andere Hirnareale an oder manchmal auch das gesamte Gehirn. Und diese Frage nach Altersunterschieden ist tatsächlich total spannend. Vielleicht können wir uns das mal ganz konkret anschauen an dieser strukturellen Konnektivität, die wir auch in der Studie jetzt betrachtet haben. Was wir uns da unter anderem anschauen, ist, wie die Myelinschicht um einzelne Zellen, um deren Axone drum gepackt ist. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du dich noch aus deinem Biologieunterricht daran erinnerst, so ein Neuron hat ja immer ein Axon, an dem die Information auch weitergeleitet wird. Und diese Axone sind isoliert. Das können wir uns eigentlich wie Kabel zum Beispiel vorstellen, die auch mit Isolierband umwickelt sind. Und je gewissermaßen intakter und besser diese Isolierschicht ausgebildet ist, desto größer, ausgeprägter ist gewissermaßen auch die weiße Substanz. Und das heißt, wenn ich eine sehr gute Isolierung meiner Axone habe, dann kann Information schneller und effizienter und ohne dass so viel verloren geht, an den Nervenzellen weitergeleitet werden, zu anderen Nervenzellen, so über verschiedene Hirnareale. Und das können wir uns mit Scans im MRT anschauen, wie eben diese Parameter von Axonen, die Struktur der weißen Substanz, die Myelindichte gepackt ist. Und da wissen wir aus der Literatur, in unserer Stichprobe haben wir uns das noch nicht angeschaut, weil wir bis jetzt nur 18- bis 40-Jährige untersucht haben und noch nicht so ins hohe Alter geschaut haben, dass aber tendenziell diese Myelinisierung tatsächlich mit dem Alter abnimmt. Und wir haben so in ersten Analysen unserer Daten auch noch einen zweiten Datensatz integriert. Das ist eine Studie aus Dortmund gewesen vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung, dem IFADO. Grüße gehen auch daraus. Und die haben eine deutlich altersheterogenere Stichprobe erhoben, in der sich auch zeigt, dass ältere Personen dann tendenziell eine geringere Integrität ihrer weißen Substanz haben, also quasi eine schlechtere Isolierung ihrer Neuronen.
Wenn ihr euch diese Sachen anschaut, dann muss man wahrscheinlich auch im Vorfeld gewisse Dinge beachten, weil ich sag mal so, Gehirne können ja auch gezeichnet sein durch Krankheiten. Ich weiß zum Beispiel, dass bei Depressionen es so ist, dass gewisse Teile des Hirns schrumpfen oder bei Schlaganfällen ist es ja auch so, dass gewisse Teile des Hirns absterben. Ich gehe mal davon aus, dass dann Leute mit solchen Einschränkungen leider nicht bei eurer Studie mitmachen können, weil solche Probleme halt da nicht mehr rausgerechnet werden können sozusagen, oder?
Ja, genau, das ist tatsächlich so und dadurch haben wir immer so ein bisschen eine Einschränkung in der Generalisierbarkeit, dass wir nur relativ gesunde Versuchspersonen in unsere Studien aufnehmen können. Das heißt, Personen mit ernsthaften neurologischen, psychiatrischen oder auch starken psychischen Vorerkrankungen beispielsweise, die auch regelmäßig Medikamente einnehmen, können wir tatsächlich in unsere Studien nicht aufnehmen.
Wäre es denn jetzt mal so rein neugierdemäßig, wäre es nicht dann auch mal sinnvoll, eine Studie zu machen nur mit solchen Leuten?
Total. Also das machen KollegInnen im Bereich der Neuropsychologie beispielsweise auch oder im Bereich der klinischen Psychologie, die sich beispielsweise mit bestimmten Störungsbildern im Bereich der Psychopathologie beschäftigen oder im neuropsychologischen Bereich Patientengruppen vergleichen. Das ist jetzt halt nur nicht der Fokus von meiner Arbeitsgruppe, aber sowas wird prinzipiell auf jeden Fall gemacht, ja.
Ja, nee, ich hatte es jetzt nur gemeint, dass sozusagen das, was du jetzt erforscht hast, dass man das sozusagen einmal an Leuten zum Beispiel, die nur depressiv sind, um dann natürlich auch dann hinterher, weil vielleicht, das ist jetzt so meine Vorstellung als Laie, weil ich mir gedacht habe, so vielleicht erkennt man dann ja nochmal aus den Erkenntnissen, die du, deine Gruppe an den Gesunden, also in Anführungszeichen Gesunden, ne, ihr wisst hoffentlich draußen, wie ich es meine, die ihr dort gemacht habt. Und dann hat man so parallel diese Studie, die zum Beispiel nur mit Depressiven gearbeitet hat, dass man durch diesen Vergleich ja auch vielleicht wieder was so entdecken kann. Aber das ist dann schon wieder eine ganz andere Studie, ne? Jetzt wäre ich nochmal neugierig, wie viele Leute hattet ihr denn in so einer Studie? Weil die Anzahl ist ja leider Gottes oft auch immer noch so ein mehr oder weniger ja Qualitätskriterium, weil je mehr Leute, umso besser ist das, was man herausfindet oder sicherer.
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ursprünglich geplant, 200 Personen zu erheben, was, würde ich sagen, für so eine Studie, die ein einziges Lab, eine einzige Abteilung durchführt, schon relativ ambitioniert ist. Haben am Ende jetzt sogar 215 Personen erhoben.
Hui.
Genau, und das so ungefähr in einem Jahr. Also da muss man wirklich sagen, meine beiden Mitarbeiterinnen, Henrike Jungeblut und Mareike Hülsemann, haben das ziemlich beeindruckend durchgezogen. Ich weiß noch, dass wir ganz zu Beginn der Studie uns mit den Kollegen und Kollegin vom Neuroimaging Center am Uniklinikum getroffen hatten, um da über die Möglichkeiten, die Scans bei denen durchzuführen, zu sprechen und die uns quasi für verrückt erklärt haben, dass wir in einem Jahr 200 Personen scannen wollen und wir haben uns damals angeguckt und gesagt, sind wir wirklich verrückt so? Nö, das geht und das hat tatsächlich auch funktioniert, aber ja, auf jeden Fall nur durch das wirklich beeindruckende Engagement von den beiden und noch einer ganzen Reihe von studentischen Hilfskräften und auch Studierenden, die bei uns Bachelor Masterarbeit geschrieben haben, die sich da sehr eingebracht haben. Also das war echt ein toller Team-Effort. Echt, da bin ich immer noch extrem stolz drauf.
Wir haben ja nicht häufig Kapitelbilder, aber hier sollte ich so ein Challenge-Accepted-Kapitelbild einfügen. Wenn wir noch mal kurz einen Schritt zurücktreten, weil wir jetzt ja schon direkt so mitten in der Forschung, aber vielleicht noch mal so auf die Anfänge schauen, was muss ja auch vorbereitet werden für so eine Forschung? Da ist halt leider Gottes das Thema Geld natürlich häufig eine Frage. Wie seid ihr daran gegangen? Hattet ihr irgendwelche Sachen, die ihr beantragt habt oder hattet ihr, wenn ich so frech fragen darf, von woanders das Geld gestellt bekommen? Das interessiert bestimmt auch einige Leute, weil das ist ja häufig leider Gottes in gewissen Schichten unserer Gesellschaft immer ein Vorwurf, den Forscher und Forscherinnen sich ja gefallen lassen müssen, von wegen, woher das Geld halt kommt. Deswegen einmal Transparenz sozusagen hier.
Ja, absolut. In dem Fall kommt das Geld für die Studie von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der DFG. Das ist neben dem BMBF wahrscheinlich der größte Drittmittelgeber in Deutschland. Also viel Forschung ist ja drittmittelfinanziert. Das heißt, es wird nicht mit den eigenen universitären Haushaltsmitteln gemacht. Das wäre natürlich auch schön, aber gerade so aufwendige Studien sind darüber einfach nicht finanzierbar. Und da kommt man quasi dran, wenn man Forschungsanträge schreibt, indem man eine Forschungsfrage aufzeigt, eine Forschungslücke begründet, was man machen möchte, um diese Forschungslücke zu schließen, beschreibt, wie die Studie genau aussieht, die man durchführen möchte und dann auch viel Glück hat, dass die Gutachten das auch für sinnvoll finden und wenn all das zusammenkommt, dann erhält man ein Bewilligungsschreiben von der DFG und hat dann tatsächlich die Möglichkeit, die Studie so, wie man sie geplant hat, durchzuführen.
Ja, sprich, das ist euch dann gelungen. Ihr habt das entsprechend bekommen. Sind solche Sachen dann auch befristet? Also wurde von den Geldgebern mehr oder weniger sozusagen euch gesagt, ihr habt jetzt nur ein Jahr für die, oder ist es einfach die Menge des Geldes, gibt den Zeitraum auch gleichzeitig vor?
Die Projekte haben immer eine Laufzeit. Das ist für das Projektformat, in dem ich das beantragt habe, typischerweise 3 Jahre. Das heißt, ich könnte auch kürzeres Projekt beantragen, aber länger geht erstmal nicht. Man kann dann, das wollen wir auch bald machen, einen Folgeantrag schreiben. Wenn man quasi erste Befunde hat, kann man begründen, welche Folgefragestellungen sich daraus noch ergeben haben. Und du hast ja vorhin schon diese Altersspannweite angesprochen. Das ist tatsächlich eine Überlegung, die wir haben, uns diese Zusammenhänge nochmal bei älteren Personen anzuschauen. Aber erstmal ist das quasi auf 3 Jahre befristet und in der Zeit müssen die Gelder ausgegeben werden.
Und was jetzt natürlich noch, wenn du schon die Altersspanne auch nochmal ansprichst, 215 Leute, die müssen erstmal gefunden werden. Wie seid ihr da rangegangen? Weil auch so ein häufiges Klischee, was man natürlich hört, und ich glaube, das haben unsere Gäste auch schon in den vorherigen Folgen hier und da mal angeschnitten, ist so dieses irgendwelche andere Studenten, die dann irgendwie, jetzt habe ich halt nie an der Uni verbracht, deswegen sei mir verziehen, wenn ich das System da ein bisschen falsch benenne, aber die irgendwie Punkte sammeln müssen für irgendwas und das halt zum Beispiel dadurch kriegen, dass sie an Studien teilnehmen. Aber damit hat man ja auch wiederum das Problem, dann ist man wieder sehr einseitig, indem dass man ja eigentlich möglichst alle Gesellschaftsschichten abbilden möchte.
Ja, total. Deswegen machen wir das auch tatsächlich nicht, weil wir uns ja individuelle Unterschiede in der Intelligenz anschauen wollen. Psychologiestudierende müssen Versuchspersonenstunden sammeln. Das heißt, sie müssen im Rahmen ihres Studiums an Experimenten und Studien teilnehmen. Und die Idee dahinter ist einfach auch, dass sie auch mal Erfahrung damit haben, ne? Dass sie mal auf der anderen Seite sitzen und wissen, wie es denn ist, an solchen Studien teilzunehmen. Aber in unserem Fall ist das nicht so günstig, weil Psychologiestudierende ja sehr, sehr stark vorselektiert sind. Die haben alle sehr gute Abiturdurchschnitte, Einser-Abis. Bei Medizinstudierenden wäre das ähnlich. Und deswegen rekrutieren wir breiter. Wir schließen Studierende ein, aber vor allem anderer Fachrichtungen, die keinen Numerus Clausus haben. Und wir haben aber auch ziemlich viel mit den regionalen Zeitungen, auch mit überregionalen Medien zusammengearbeitet, um Personen zu rekrutieren, die gerade gar nicht studieren, sondern zum Beispiel schon berufstätig sind. Teilweise haben dann Eltern ihre Kinder auf die Studien aufmerksam gemacht, sowas. Trotzdem sehen wir nach wie vor, dass tendenziell schon eher gebildetere Personen an unseren Studien teilnehmen. Das sieht man quasi immer, weil einfach doch Personen, die selbst irgendwie einen Bezug zur Universität haben, auch eher Lust haben, an universitären Studien teilzunehmen. Aber unsere Studien sind zumindest deutlich heterogener als viele andere Studien, die sich vor allem Psychologiestudierende anschauen.
Das heißt, Annoncen geschaltet, Leute haben das gesehen und haben euch dann kontaktiert und gesagt, hier, ich würde gern teilnehmen. Und dann habt ihr die eingeladen, habt vielleicht einen Fragebogen vorgesetzt, wo genau diese zum Beispiel Gesundheitsaspekte dann wiederum Thema waren. Und wenn alles gepasst hat, waren sie eine von den 215 Leuten, richtig?
Genau, wir hatten eine Studien-Homepage, auf der sich Interessierte schon vorher informieren konnten und auf Flyern und Postern standen auch schon ein paar Infos zu Ein- und Ausschlusskriterien für die Studie. Und wenn sich dann jemand bei uns gemeldet hat, haben wir meistens mit den Personen telefoniert, um nochmal abzuklopfen, ob sie die richtigen Vorstellungen von der Studie haben und ob genau diese Kriterien erfüllt sind. Und wenn das alles der Fall war, dann haben wir mit denen Termine vereinbart vor Ort.
Wie oft mussten die denn zu Terminen kommen? Ich meine, du hattest jetzt schon so ein bisschen beschrieben, was ihr euch angeschaut habt. Beschreib uns doch mal gerne anhand einer Person sozusagen, die zu euch gekommen ist, wie der ganze Prozess für sie abgelaufen ist.
Das waren insgesamt 3 Termine, an denen unsere Versuchspersonen teilgenommen haben. Und der erste Termin, den haben wir die Diagnostiksitzung genannt. Das war ein Termin, der in Kleingruppen stattgefunden hat, bei uns im Verhaltenslabor in Mainz. Verhaltenslabor heißt einfach, dass es ein Raum mit PC-Arbeitsplätzen ist. Und da haben die Versuchspersonen dann in Kleingruppen erstmal einen Intelligenztest bearbeitet. Das war auf Papier und Bleistift der Intelligenztest, wirklich mit einer Versuchsleitung, die auch mit einer Stoppuhr da saß und immer wieder unterbrochen hat, wenn die Zeit rum war. Und dann im Anschluss wurde noch ein weiterer Intelligenztest diesmal am Computer durchgeführt. Und es gab noch verschiedene weitere computerbasierte Tests, die vor allem im Bereich des Arbeitsgedächtnisses verschiedene Prozesse gemessen haben. Und es war eine relativ lange, anstrengende Sitzung. Es gab einen Redakteur des Fokus, der auch bei uns mal daran teilgenommen hat, weil die auch ein bisschen über unsere Forschung berichtet haben. Und ich weiß noch, dass irgendwie in dem Artikel sinngemäß drin stand, dass das irgendwie der härteste Intelligenztest war, von dem er je gehört hätte. Und wir haben dann immer versucht, zwischendurch ein bisschen Pausen zu machen. Es gab Snacks für unsere Versuchspersonen, Bananen, Äpfel, ein paar Süßigkeiten, Getränke, dass sie sich zwischendurch erholen konnten. Aber weil das schon eine ganze Weile gedauert hat, diese verschiedenen Tests zu bearbeiten. Und das war dann so der erste Termin.
Das wäre auch sozusagen der Intelligenztest gewesen, zu dem du mich mal überlegt hattest einzuladen, aber ich falle ja leider genau aus eurem Raster eben raus, durch halt meine Vorerkrankung. Und ich meine, war das nicht auch zu der Zeit, wo du auch das Interview hattest mit Terra X?
Ja, genau, währenddessen lief die Studie, ja.
Genau, und da hatte ja auch, war das ja auch so gewesen, dass da ja auch welche, ich weiß gar nicht, hatte das ganze Team an dem Intelligenztest teilgenommen?
Nee, Terra X war etwas anders. Da hatte der Harald Lesch an einem Intelligenztest bei uns teilgenommen. Das war aber tatsächlich nicht der Intelligenztest, den wir in der Studie verwendet haben. Sondern wir haben da den Intelligenztest der Süddeutschen Zeitung durchgeführt, weil wir von diesem Intelligenztest auch die Aufgaben im Fernsehen zeigen konnten.
Verstehe.
Und Intelligenztests unterliegen ja immer Testschutz. Ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, dass man diese Aufgaben eigentlich nicht in der Öffentlichkeit und den Medien zeigen will, einfach damit sie nicht verbrannt sind. Ne? Weil in dem Moment, wo diese Aufgaben bekannt sind, können Leute die natürlich üben. Und das macht sie schlechter für uns in Forschung und auch Praxis nutzbar.
Wir werden definitiv in der Folge, wo wir über Intelligenztests im Allgemeinen gesprochen haben, da das erwähnt haben. Ich hatte irgendwie im Kopf gehabt, dass er auch an dieser Sache teilgenommen hat, aber dann habe ich das einfach nur vertauscht und es war nur zufällig einfach, dass es parallel abgelaufen ist. Gut, das war der erste Schritt, hast du gesagt. So, dann zu dem zweiten Schritt, wie lief es da dann ab?
Der zweite Schritt war dann eine EEG-Sitzung. Das heißt, dann sind die Personen je nach individueller Verfügbarkeit ein paar Tage später oder eine Woche später zu uns wieder ins Labor gekommen, diesmal ins EEG-Labor. Das kennst du ja auch schon, das habe ich dir auch schon mal gezeigt. Da haben wir so eine kleine schalldichte und elektrisch abgeschirmte Kabine stehen, in der unsere Messungen durchgeführt werden, einfach weil das EEG-Signal sehr anfällig für Störungen ist. Ein Teil können wir immer später mit rausrechnen, aber ähnlich wie bei der Podcast-Aufnahme, je besser die Aufnahmequalität ist, desto besser später die Ergebnisse. Und da bekommen die Versuchspersonen dann eine Kappe von uns aufgesetzt, die spezifisch für ihre Kopfgröße ist. Wir messen da immer den Kopfumfang und setzen dann quasi eine passende Kappe auf. Da werden dann viele Elektroden, 64 an der Zahl, eingeklinkt und vorbereitet. Diese Vorbereitung dauert meist so eine halbe Stunde, manchmal auch 40 Minuten, je nach Haarbeschaffenheit und Kopfhautbeschaffenheit unserer Versuchsperson. Und dann fingen die EEG-Messungen an. Wir haben das sogenannte Ruhe-EEG aufgezeichnet. Da sitzen die Personen einfach ganz entspannt da und haben die Augen offen oder geschlossen, aber machen eigentlich nichts. Und dann haben sie noch drei Aufgaben im Bereich der Verarbeitungsgeschwindigkeit bearbeitet, wo sie einfach ganz schnell auf einen bestimmten Reiz reagieren mussten. Und eine Aufgabe im Bereich der kognitiven Kontrolle, so eine Art Multitasking-Aufgabe war das, wo man oft zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her wechseln musste. Und das hat dann auch nochmal so, ich würde sagen, zweieinhalb Stunden vielleicht gedauert, mit Pausen natürlich dazwischen. Das waren immer Einzelsitzungen, weil man diese EEG-Messung aufgrund der technischen Ausstattung immer nur mit einer Person gleichzeitig macht. Und danach ging es dann in unserem Beauty-Salon, also unser Haarwäschestudio neben der EEG-Kabine, weil man eben den ganzen Kopf mit Schmiere und EEG-Paste verklebt hat, dass man auch wieder halbwegs vorzeigbar bei uns aus dem Labor rauskommt, kann man sich dann die Haare waschen und sich auch danach wieder ein bisschen frisch machen, föhnen, stylen und so weiter. Das ist mir natürlich auch sehr wichtig.
Ja, wenn diese Kammer so gut für Aufnahmen ist, vielleicht sollten wir da schon mal Podcast-Aufnahmen machen. Vielleicht werden die dann auch besser. Nee, aber Spaß beiseite. Ja, ich erinnere mich, dass du mir die mal gezeigt hattest. Ich hatte ja mal das Vergnügen, dass du mir so ein bisschen so einen Rundgang durch eure Räume gegeben hast. Und da hatte ich dann auch mal schon einen Blick reinwerfen können. Okay, das waren die ersten beiden Schritte. Sollte der dritte zugleich folgen, wenn man an das schöne Sprichwort denkt. Wie lief es dann an einem dritten Termin ab?
Der dritte Termin hat dann bei unseren Kooperationspartnern vom Uniklinikum stattgefunden, am Neuroimaging Center. Und da haben wir dann einen Hirnscan mit unseren Versuchspersonen durchgeführt. Das kennt man wahrscheinlich. MRT ist was, was man ja manchmal auch im orthopädischen Kontext zum Beispiel auch machen muss. Oder auch tatsächlich für neurologische Untersuchungen anstehen. Das Neuroimaging Center hat zwei reine Forschungsscanner, die also wirklich nicht für die klinische Diagnostik genutzt werden, sondern nur für Forschungszwecke. Und da haben unsere Versuchspersonen, nachdem sie eine Aufgabe erst noch mal kurz geübt haben, sie später dann auch im Scanner machen mussten, damit die einfach nicht so viel Zeit da verbringen müssen, haben wir sie dann in den Scanner reingefahren und haben dann so ein paar Standardscans gemacht, die man immer macht, um die Hirnanatomie ein bisschen beschreiben zu können. dass wir auch sehen, wenn da was auffällig wäre, dass wir das unseren Versuchspersonen zurückmelden könnten. Und dann haben wir einen sogenannten Resting State Scan gemacht. Das heißt, wir haben die Hirnaktivität mit dem fMRT tatsächlich mit dem funktionellen Magnetresonanztomographen aufgezeichnet, während die einfach nichts gemacht haben. Und dann haben wir diesen strukturellen Scan gemacht. Das heißt, dann haben wir uns wirklich diese weiße Substanz genauer angeschaut mit einer bestimmten Reihe von Scansequenzen, um uns dann später diese Maße in Zusammenhang mit Intelligenz anschauen zu können. Und einige unserer Personen haben dann zusätzlich noch eine kleine Aufgabe im Scanner bearbeitet, die sehr ähnlich war, eine Aufgabe, die wir uns vorher auch schon im EEG angeschaut hatten, weil wir uns anschauen wollen, inwiefern die neuronale Aktivität, die wir mit dem fMRT messen, was einfach technisch ein bisschen anders funktioniert als das EEG, wie diese beiden Maße zusammenhängen. Ja, und dann war es geschafft. Dann hatten unsere Versuchspersonen es auch schon geschafft und wurden erstmal entlassen. Und dann haben sie eine ganze Weile nichts von uns gehört und haben dann zu Abschluss der Studie, wenn sie das wollten, noch eine Rückmeldung über ihre persönlichen Studienergebnisse erhalten. Das heißt, die hatten die Möglichkeit, eine Rückmeldung zu ihrer Leistung im Bereich der kognitiven Tests und der Intelligenztests zu erhalten. Und das war natürlich für viele, die an unserer Studie teilgenommen haben, auch ein besonderer Anreiz.
Ich meine mich auch zu erinnern, dass wir so ein paar Schritte hiervon auch schon mal im Podcast angesprochen haben. Dementsprechend kommt jetzt natürlich der Teil für diejenigen, der wahrscheinlich am interessantesten ist. Was habt ihr rausgefunden?
Ja, wir sind natürlich noch dabei, die Daten auszuwerten.
No.
Es ist ein recht komplexes Forschungsprojekt, aber wir haben einen Teil schon ausgewertet. Genau diese strukturelle Konnektivität, über die wir schon ein bisschen gesprochen haben, also die Isolierung der Myelinschichten. Das war eine Sache, die sich meine Doktorandin Henrike Jungeblut als erstes angeschaut hat. Und was wir uns als erstes da angeschaut haben, ist überhaupt, wie hängt denn diese Myelinisierung über verschiedene Hirnareale zusammen? Es gab zwar schon Studien, die sich angeschaut haben, wie die Myelinschicht in bestimmten Hirnarealen mit Intelligenz zusammenhängt. Aber wir wussten zum Beispiel nicht, ist das eigentlich so übers ganze Gehirn ähnlich, dass Personen, die in einem Bereich gut isoliert sind, auch in anderen Bereichen gut isoliert sind? Oder ist das total diffus? Das war das Erste, was sie sich angeschaut hat. Und da zeigt sich tatsächlich, dass so eine Art gehirnweiter Faktor ist. Also das heißt, es gibt Personen, deren Axone sind einfach ein bisschen besser isoliert und dann gibt es Personen, deren Axone sind eher schlechter isoliert. Die haben quasi eine etwas weniger integere Myelinschicht. Und das war so das Erste, was wir uns angeschaut haben.
Hattet ihr dann auch eine These, woran das liegen könnte? Also als erstes würde wahrscheinlich Genetik einem dabei einfallen, oder?
Das kann sicherlich ein Faktor sein. Also genetische Grundlagen spielen da bestimmt eine Rolle. Wir wissen ja auch, dass Intelligenzunterschiede recht stark vererbbar sind. Und das heißt natürlich, wenn wir jetzt nach neurobiologischen Mechanismen suchen, die Intelligenz zugrunde liegen, ist es ziemlich plausibel, dass sich genetische Mechanismen auch darauf ausdrücken. Genauso wissen wir aber auch, dass Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Zum Beispiel spielt die Jodversorgung für die Myelinisierung der Axone eine relativ große Rolle. Das heißt, Personen, die in ihrer Frühkindheit und auch noch während ihrer Embryonalzeit mit Jod unterversorgt sind, zum Beispiel weil die Mütter kein Jod zu sich nehmen, haben dann oft eine geringere Myelinisierung. Dazu gibt es Studien und das ist ja eher ein Umweltfaktor beispielsweise jetzt als ein genetischer Faktor.
Wie so oft ist es also ein multipler Cocktail, der da quasi reinspielt, dass das leider nicht, es wäre jetzt zu einfach, wenn es einfach so ein Faktor wäre und dann zeigt man mit dem Finger, du bist schuld.
Ja, genau. Es ist sicherlich viele Faktoren, die da reinspielen in sowas Komplexes wie unser Gehirn. Das ist ja auch ein extrem komplexes Organ.
Denn du hattest ja jetzt gesagt, ihr seid noch dabei, das auszuwerten. Deswegen kurz mal eine Zwischenfrage, bevor wir nochmal weiter auf mögliche Ergebnisse oder Erkenntnisse eingehen. Wie lange seid ihr schon am Auswerten und was ist so das zu erwartende oder der erwartbare Zeitraum, wie lange so eine Auswertung dauert? Und vielleicht da noch anschließend, warum dauert es so lange? Das ist ja vielleicht für die Leute draußen manchmal auch nicht ganz so verständlich. Deswegen vielleicht ein bisschen Einsicht auch an der Stelle.
Ja, total. Also die Kernbefunde wollen wir bis Ende nächsten Jahres ausgewertet haben. Da bin ich auch guter Dinge, dass das der Fall sein wird. Faktoren, warum das lange dauert, ist zum einen, dass die ganzen neuronalen Daten, also EEG und fMRT, müssen immer relativ aufwendig vorverarbeitet werden. Und es dauert wirklich einfach Rechenzeit. Also man muss Skripte schreiben, was erstmal Personalzeit kostet. Und dann läuft das aber auch einfach eine Weile durch, teilweise mehrere Wochen, bis das dann abgeschlossen ist. Und manchmal stellt man dann fest, ach, irgendein bestimmter Algorithmus, den wir verwendet haben, funktioniert nicht so, wie wir dachten, oder er ist bei der Hälfte der Versuchspersonen abgestürzt und man muss dann reingucken. Also genau so, ja, zieht sich das dann.
Oh, sowas muss doch dann richtig schlimm sein, wenn man so einen Fall hat. Oder könnte ich mir vorstellen, dass man echt frustriert dann da sitzt, wenn man dann so feststellt, so, scheiße, der ist die Hälfte der Zeit einfach, oh, Mist.
Ich glaube, wissenschaftliches Arbeiten erfordert ohnehin eine große Frustrationstoleranz.
Ja, auch das ist ein Grund, warum ich nicht in der Forschung gelandet bin.
Ja, ein anderer Faktor ist dann das Personal. Also das heißt, eine Forschungsfrage zu bearbeiten, braucht ja jemanden, der sich da dran setzt. Es sind sehr, sehr viele Fragen, die man mit dem Projekt beantworten könnte. Und wir rechnen ja nicht nur Analysen und nicken dann, sondern wir schreiben ja auch wissenschaftliche Artikel daraus. Und das dauert natürlich auch nochmal eine Zeit, weil wir dann verschriftlichen müssen. Was haben wir denn gemacht? Warum haben wir das gemacht? Was sind die Kernbefunde? Dann geht das Ganze in einen Peer-Review-Prozess raus. Dieser eine Befund, von dem ich gerade erzählt habe, der ist zum Beispiel jetzt gerade im Begutachtungsverfahren und meine Doktorandin Henrike arbeitet jetzt die Gutachterkommentare ein. Und das sind einfach Prozesse, die lange dauern. Das heißt, ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir noch einige Jahre sogar mit dem Datensatz arbeiten werden, auch wenn die Kernfragen beantwortet sind, einfach weil da so viel drinsteckt an möglichen Forschungsfragen und Informationen, dass ich schon davon ausgehe, dass wir noch sehr, sehr viele wissenschaftliche Fragen damit beantworten werden. Und wir planen gerade auch eine Datenpublikation, das heißt, diesen Datensatz mit anderen Forschenden zu teilen, sodass auch andere Leute diese Daten, die wir sehr mühsam erhoben haben, nachnutzen können. Was ja auch total wichtig ist, weil das ja auch steuerfinanzierte Datenerhebungen sind und es wichtig ist, dass die möglichst optimal genutzt werden können.
Tatsächlich, als hättest du mir das Stichwort gegeben, als wäre das geplant, abgesprochen, war da genau mein Gedanke hin. Aber an der Stelle muss ich jetzt, nachdem du sie jetzt mindestens dreimal erwähnt hast, auch mal Grüße von mir an Henrike raus, weil ich kenne sie ja auch. Insofern viele liebe Grüße an der Stelle. Und ich wollte mich gerade fragen, also diese Datensätze, wenn du sagst, ihr seid jahrelang noch dran, dass nicht nur ihr ja wahrscheinlich auch einen Vorteil daraus zieht, weil ich kenne das so von anderen Fällen, dass manchmal in Datensätzen, die andere erschaffen haben, sage ich jetzt mal, oder gesammelt haben, dann später durch vielleicht neue Messmethoden oder andere Ideen, andere Ansätze, dann nochmal Dinge, komplett unerwartete Dinge rausgefunden wurden, einfach weil diese Datensätze zum Glück aber vorhanden waren mit so und so vielen Personen. Ne? Also man weiß auch noch gar nicht, was in euren Datensätzen vielleicht noch an Juwelen des Wissens verborgen sind. Vielleicht Dinge, an denen ihr nicht konkret forscht, aber irgendeine andere Forschungseinrichtung dann plötzlich feststellt, oh, das, was die Deutschen da gesammelt haben, das schauen wir uns nochmal genauer an.
Ja, absolut. Und umgekehrt profitieren wir auch manchmal von den Arbeiten anderer Arbeitsgruppen. In Bezug auf dieses erste Projekt, das wir uns angeschaut haben, haben wir ja uns die strukturelle Konnektivität, diese weiße Substanz angeschaut. Und da gab es parallel noch eine Arbeitsgruppe, die in Dortmund gearbeitet hat und sich sehr ähnliche Sachen angeschaut hat. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir tatsächlich die beiden Datensätze am Ende kollabiert haben, weil so haben wir dann nicht nur 200 Versuchspersonen, sondern hatten so etwa 350, nagel mich nicht auf die exakte Zahl fest, aber deutlich mehr.
Aber ordentlich.
Und das heißt, damit werden die Befunde halt nochmal gleich viel robuster, wenn wir es nicht nur auf unserer Stichprobe basieren, sondern eben auch noch andere Datensätze damit einschließen können, was toll ist.
Gibt es denn, wie gesagt, ne, ich kann mir vorstellen, dass du ein bisschen auch da jetzt vorsichtig bist, weil ihr eben noch am Auswerten seid und weil das ein längerer Prozess ist. Aber gibt es trotzdem noch irgendwelche Sachen, wo du schon sagen kannst, es scheint so, dass sich das und jenes abzeichnet, irgendwelche Erkenntnisse, die du noch mit uns teilen kannst aus dieser Forschung heraus?
Ja, also ich erzähle vielleicht kurz zur strukturellen Konnektivität noch, dass wir ein bisschen was über die Zusammenhänge mit Intelligenz gelernt haben. Und es scheint komplizierter, als wir dachten. Also ich habe vor 5 Jahren zusammen mit meinem Kollegen Gidon Frischkorn einen theoretischen Artikel veröffentlicht, in dem wir angenommen haben, dass diese Integrität der weißen Substanz stark mit Intelligenz zusammenhängt und eine wichtige Grundlage ist. Und in diesem aggregierten Datensatz zeigt sich das tatsächlich auch, dass das so ist. Der Zusammenhang ist nicht riesig, aber er ist auf jeden Fall da. Wir haben uns dann auch angeschaut, woran das liegen kann, ob das jetzt an der Dichte von Neuriten liegt oder am Myelingehalt. Und es scheint wirklich an diesem Myelingehalt oder diesem Fettschichtgehalt zu liegen. Aber wir haben auch gesehen, dass das in der Dortmunder und der Mainzer Stichprobe recht unterschiedlich ist. Und das ist total spannend. Und da denken wir jetzt darüber nach, als Folgestudie tatsächlich nochmal eine ganz systematische Meta-Analyse zu machen über schon veröffentlichte Arbeiten in dem Bereich, um zu schauen, von welchen Faktoren, wie zum Beispiel der Altersspanne von Datenerhebung, das eigentlich moderiert wird. So, das ist eine Geschichte. Was wir uns auch schon angeschaut haben, sind rein auf Verhaltensebene Zusammenhänge zwischen der Verarbeitungsgeschwindigkeit, also wie schnell kann ich Entscheidungen treffen, der Arbeitsgedächtniskapazität, wie gut kann ich mir Informationen merken und der Intelligenz. Und da war ein Teil unseres Forschungsprojekts, sich anzuschauen, welche Prozesse im Arbeitsgedächtnis da für Intelligenz eigentlich eine Rolle spielen. Es gibt im Arbeitsgedächtnis, wir haben ja auch schon mal über die Arbeitsgedächtniskapazität so ein bisschen gesprochen, gibt es Aufgaben, die relativ komplex sind. Ich muss mir was merken und dann muss ich noch irgendwie danach oder dazwischen noch eine andere Aufgabe bearbeiten und dann wieder zu dem zurückkommen, was ich mir gemerkt habe. Und die Leistung in diesen Aufgaben, die heißen komplexe Spannenaufgaben, hängt super stark mit Intelligenz zusammen. Und es macht auch voll Sinn, weil die super kompliziert sind. Es gibt aber ein paar Forschende, die auch schon gezeigt haben, dass ganz einfache Gedächtnisaufgaben, wo ich mir einfach nur merken muss, beispielsweise, welche Farbe mit welchem Tier zusammengezeigt wurde und das ein paar Mal sehe und dann quasi wieder abrufen muss, dass das ähnlich stark mit Intelligenz zusammenhängt wie diese unglaublich komplexen Spannenaufgaben. Und das ist was, was wir uns auch nochmal in der Studie angeschaut haben.
Okay, verstehe. Vielleicht klinge ich gierig, aber noch mehr?
Was wir da gefunden haben, ist, dass von diesen beiden Faktoren, also diese komplexen Spannenaufgaben und diese ganz einfachen Gedächtnisaufgaben, nenne ich sie mal im wissenschaftlichen Kontext, nennen wir das die Fähigkeit, arbiträre Verknüpfungen im Arbeitsgedächtnis zu bilden und aufrechtzuerhalten. Aber das ist eine sehr akademische Ausdrucksweise. Also sagen wir mal die einfachen Gedächtnisaufgaben. Tatsächlich genauso stark, beides gleichermaßen stark mit Intelligenz zusammenhängt. Und was ganz spannend ist, wir haben uns angeschaut, inwiefern der Zusammenhang zwischen Verarbeitungsgeschwindigkeit und Intelligenz durch diese Gedächtnisprozesse vermittelt wird. Und die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass es sein könnte, dass eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit dazu führt, dass ich diese Verknüpfungen besser, effizienter bilden kann und dass ich deswegen möglicherweise besser in Intelligenztests abschneide, weil ich da auch ganz oft solche Verknüpfungen aufrechterhalten muss, dann spontan wieder beiseite legen muss, ersetzen muss, wenn ich neue Hypothesen darüber habe, wie jetzt zum Beispiel eine Intelligenztestaufgabe bearbeitet wird. Und das ist gerade eine Masterstudentin, die Eileen Leidecker, die sich das gerade im Rahmen ihrer Masterarbeit anschaut. Und das sind auch sehr spannende Ergebnisse.
Puh, da raucht einem irgendwann schon der Schädel, muss ich gestehen, mit so vielen Wissen und Fachbegriffen und allem. Ich glaube, so zum Wiedereinstieg sollten wir vielleicht nicht die Leute direkt überrumpeln mit einer mega langen Folge. Und ich gestehe auch, wie gesagt, mein Hirn schmilzt ja auch gerade davon. Wir können uns da ja auf jeden Fall das ein oder andere Mal nochmal die Studie oder die Forschung, die ihr da macht, anschauen. Aber ich glaube, jetzt hat man schon mal so ganz guten Eindruck von dem, wie das abgelaufen ist. Das haben wir ja nochmal aufgefrischt, weil wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, mich daran zu erinnern, dass wir das in der vergangenen Folge schon mal so diese drei Schritte besprochen hatten. Mhm. Und das haben wir jetzt ein bisschen wieder aufgefrischt. Wir haben so zum generellen Ablauf hier und da ein paar Fragen, wie es halt konkret bei euch abgelaufen ist mit dem finanziellen, mit dem zeitlichen Komponenten und so. Und wir haben jetzt so das Ende, sprich die Ergebnisse uns nochmal angeschaut, die ihr schon, wie du schon mit uns teilen konntest, die ihr da in eurer Studie schon rausholen konntet. Und wie du schon gesagt hast, wenn man da jahrelang noch mit arbeiten kann, wird da sicherlich noch einiges bei rumkommen. Aber beim nächsten Mal wird das nicht sofort wieder der Fall sein, sondern wir werden uns da natürlich mal wieder eine neue Frage anschauen und mal schauen, was dann dabei rumkommt. Oder was sagst du dazu?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir können gerne in ein, zwei Jahren nochmal darüber sprechen, was alles noch so aus der Studie rausgekommen ist. Aber für jetzt ist das, glaube ich, eine gute Zusammenfassung des Stands der Dinge. Und ja, ich freue mich total darauf, in ein weiteres Thema im Bereich der Intelligenzforschung reinzuschnuppern mit dir.
Wir haben ja auf jeden Fall eine kleine Liste mit Fragen, die wir uns ja so mal vorbereitet hatten. Und da steht noch einiges drauf. Das heißt, da gibt es noch Material, was wir uns da in Podcast-Folgen erarbeiten können. Von daher auch mal schauen, was wir vielleicht noch an Gästen und Gästinnen uns da auch fangen können, sage ich jetzt mal, die bereit sind, dann vors Mikrofon mit uns zu treten. Aber ich glaube, für heute machen wir da mal den Sack zu. Den Weihnachtssack. Und an der Stelle deswegen einfach, wenn euch das gefallen hat, was wir hier produzieren. Und wenn ihr euch freut, dass wir zurück sind, dann teilt uns das doch gerne in Kommentaren mit. Ich bin sogar der Meinung, inzwischen hat sogar Spotify Kommentare. Also insofern,
ja.
Die Bestätigung. Insofern, ihr erreicht uns auf vielen Wegen. Und ich werde auch mal schauen, dass ich da auch noch mal ein bisschen fleißiger reingucke. Genau, und gerne Sterne verteilen. Müssen nicht unbedingt die Kekssterne sein, die Weihnachtssterne. Wir nehmen ganz lieben gern auch die Sterne auf den einschlägigen Portalen, wo ihr dann auch nochmal den ganzen Ausdruck verleihen könnt, wie sehr euch das gefallen hat, wie sehr ihr euch freut, dass wir zurück sind. Und ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich nämlich auf jeden Fall, dass ich endlich mal wieder eine Folge mit dir aufnehmen konnte. Und wir schauen, dass das Warten nicht wieder zu lange wird. Ich glaube, da sind wir beide jetzt sehr hinterher, dass das hier wieder ein bisschen Leben eingehaucht kriegt.
Ja, auf jeden Fall. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, die Folge mit dir aufzunehmen, Arthur. Ich freue mich auch sehr über Sterne. Ich freue mich tatsächlich sowohl über Bewertungssterne auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Aber ich freue mich auch über Zimtsterne im echten Leben. Das ist vielleicht meine heimliche Schwäche. Ich liebe sie über alles. Aber ernsthaft, wir freuen uns wirklich über Rückmeldungen. Gebt uns gerne auch Feedback, ob euch die Soundqualität der Aufnahme gefallen hat, unsere Maßnahmen da was gebracht haben. Und ja, dann sag ich mal bis bald.
Ja, Zimtsterne also an die Gutenberg-Universität. Und in dem Sinne, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.